Nachdem sich diese Ekstase etwas gelegt hatte, zog der Junge seinen Lustspender heraus und aus der erweiterten, verwundeten Passage floss ein Strom von Perlen, die meine Schenkel hinabliefen, weiße Perlen mit etwas Blut, dem Zeichen der Niederlage, die diese Maschine im Triumph über meine zweite Jungfernschaft dieser bereitet hatte. Ich nahm mein Taschentuch und trocknete mich da so gut ich konnte ab, während er sich wieder in Ordnung brachte und seine Beinkleider zuknöpfte. Nun ließ ich ihn bei mir niedersetzen, und da er jetzt Mut bekommen hatte, gab er mir ein reizendes Nachspiel des Vergnügens in den natürlichen, naiven Ausbrüchen der Freude und zärtlichen Dankbarkeit für die neuen Quellen der Wonne, die ich ihm eröffnet hatte. So neu waren sie ihm, dass er vorher auch nicht die mindeste Kenntnis von dem geheimnisvollen Zeichen, das die Geschlechter unterscheidet, gehabt hatte, obgleich kein Mensch auf der Welt besser dafür eingerichtet war, in seine tiefsten Verborgenheiten zu dringen als dieser Junge. Da ich an gewissen Bewegungen, an einer gewissen Unruhe seiner Hände, die so sonderbar umherstreiften, merkte, dass er sich sehnte, seine natürliche Neugierde zu befriedigen, die Dinge zu sehen und zu befühlen, die seine Sinne so an sich zogen, so litt ich es mit Vergnügen, dass er seine Begierden und Launen an mir stillte und ließ ihn nach Gefallen an mir tun. Er las die Erlaubnis in meinen Augen, und es machte mir kaum weniger Vergnügen als ihm, als er nun seine Hand unter meine Röcke brachte und mir das Hemd langsam aufhob und so das letzte Hindernis für seine Augen beseitigte. Mit 1000 Küssen suchte er meine Aufmerksamkeit von seinem Tun abzulenken. Meine Kleider hatte er nun glücklich bis an die Taille hinaufgeschoben, und ich gab mir auf der Couchette eine Lage, die ihm den vollen Anblick des Sitzens, der Wonne und seiner bezaubernden Umgebung bot. Er verschlang, was er sah, mit brennenden Augen und versuchte mit seinem Finger die Geheimnisse dieser dunklen und zauberhaften Tiefe noch weiter zu ergründen. Er öffnete die Schamlippen, deren Zartheit seinem Finger den Eingang erlaubte und sich dicht um ihn schlossen und das Weitere dem Auge verwehrten. Er fühlte weiter und stieß zu seiner Verwunderung auf jenes kleine Schwänzchen, den Kitzler, der nach dem letzten Genuss etwas matt war, aber nun unter der Berührung und Untersuchung seiner fiebrigen Finger sofort steifer und größer wurde, bis die Aufregung mir einen Seufzer auspresste. Er glaubte, er hätte mir wehgetan, zog sofort seine neugierigen Finger zurück und bat mich unter Küssen um Verzeihung, was mich nur noch mehr erregte. Das Neue macht immer den stärksten Eindruck, besonders in der Wollust. Kein Wunder also, dass er ganz in entzücktes Staunen versunken war über Dinge, die schon durch ihre Natur anziehend sind und die er nun zum ersten Mal sah. Ich selbst war mit meiner Lust daran mehr als belohnt für das Vergnügen, das ich ihm damit machte, dass er alle meine geilen Schönheiten nackt und offen vor sich und seinen kühnsten Wünschen geneigt sah. Seine Augen strömten Feuer, seine Wangen glühten im tiefsten Rot und er stöhnte, während seine zuckenden Hände meine Schamlippen drückten, sie öffneten oder sich in dem Moos der Haare verloren. Und alles an ihm verriet das Übermaß der Freude und höchsten Wollust, in die ihn die Befriedigung seiner geilen Wünsche versetzte. Aber er missbrauchte nicht lange so meine Geduld. Vor allem, was er sah und fühlte, erregt, zog er aufs Neue seine furchtbare Maschine hervor und ließ sie wütend nach dem schwellenden Munde hinschießen, der ihm stummen Trotz bot. Die Spitze drang ein, mit frischen Kräften stieß er nach, brach ein und überpflügte die ganze weite Passage aufs Neue und setzte noch einmal alles in mir in einen Aufruhr, der nur durch den heftigen Erguss aus seiner Feuermaschine gestillt werden konnte. Ich war jetzt so abgearbeitet, zerschlagen und erschöpft, dass ich mich kaum bewegen oder aufstehen konnte, sondern zitternd dalag, bis die Hitze meiner Sinne allmählich abnahm und die Zeit gekommen war, wo ich den köstlichen Jungen fortschicken musste. Ich erinnerte ihn zärtlich daran, dass wir uns nun trennen müssten und mir das so wenig Vergnügen bereite wie ihm, der heiße Lust zu haben schien, das Feld zu behaupten und eine neue Aktion vorzunehmen. Aber die Gefahr war doch zu groß, und nach einigen herrlichen Abschiedsküssen und der Ermahnung, klug zu sein, zwang ich mich selbst, ihn hinwegzuzwingen, mit der Versicherung, ihn so bald als nur möglich wiederzusehen. Ich steckte ihm eine Guinee in die Hand und sagte ihm, er solle nicht durch Verschwendung einen Verdacht auf sich lenken. Ich hatte die gefährliche Unachtsamkeit dieses jungen Alters zu fürchten, und wir mussten uns sehr in Acht nehmen. Ganz berauscht von diesen ersättigenden, tiefen Zügen aus dem Becher des Vergnügens, blieb ich auf der Couchette lang hingestreckt liegen, in jener süßen Mattigkeit, die so angenehm durch alle Glieder gleitet. Ich freute mich auch darüber, mich so nach Herzenslust gerecht zu haben und das auf so leichte, angenehme Art und auf demselben Platze, wo ich meine vermeintliche Beleidigung erlitten hatte. Der Gedanke an Folgen, die daraus entstehen könnten, beunruhigte mich gar nicht, und ich machte mir auch keine Vorwürfe, dass ich mich durch diesen Schritt in eine Klasse von Frauen begeben hatte, die mehr verrufen als verkommen ist. Ich würde es für Undankbarkeit gegen das genossene Vergnügen gehalten haben, wenn ich's hätte bereuen wollen. Und da ich nun schon einmal über den Graben gesprungen war, so dachte ich, dass wenn ich mich nur Hals über Kopf in den Strom stürzte, alles Gefühl von Scham und alles Nachdenken darüber darin ersäuft würde. Während ich mir so Lobenswertes vornahm und mir ein stillschweigendes Gelübde großer Unenthaltsamkeit machte, kam Herr H. Das Bewusstsein von dem, was ich soeben getan hatte, färbte die glühenden Wangen noch etwas tiefer, was mir im Verein mit meinem reizenden Negligé von Herrn H. ein Kompliment über mein entzückendes Aussehen eintrug. Als er nun sein Kompliment durch eine Tätigkeit wahrmachen wollte und sehr hitzig darin wurde, zitterte ich vor der Entdeckung, die er doch machen musste, denn alles war noch so erhitzt, meine Muschel so erweitert, die Lippen geschwollen, die Locken feucht, kurz all das würde von einem Manne von der Erfahrung des Herrn H. bemerkt und die wahre Ursache erraten worden sein. Hier aber rettete mich das Weib. Ich gab heftige Kopfschmerzen und Fieberhitze vor, die mir seine Umarmungen unmöglich machten. Er fiel darauf herein und stand gutmütig ab. Bald darauf kam eine alte Dame zu Besuch, was mir sehr gelegen war, und Herr H. verließ mich, nachdem er mir noch empfohlen hatte, für meine Gesundheit ja zu sorgen und mich zur Ruhe zu legen. Vor dem Schlafengehen nahm ich ein warmes Bad von aromatischen Kräutern, in dem ich schwelgte und mich erquickte und aus dem ich wollüstig an Geist und Leib gestärkt herausstieg. Am folgenden Morgen erwachte ich ziemlich früh nach einem wunderbaren Schlaf, aber doch nicht ohne etwas Furcht vor gewissen Veränderungen, die mein zartes Pfötchen durch die heftigen Stöße einer zum Verderben gemachten Maschine erlitten haben möchte. Vor Angst wagte ich kaum, meine Hand dahin zu bringen, um mich selbst von der Lage und dem Zustande der Dinge zu unterrichten. Bald wurde ich jedoch höchst angenehm meiner Furcht entledigt. Das seidene Haar, das den Rand umschattet, war wieder weich geworden und fiel in seinen gewöhnlichen Locken. Die vollen Lippen, die am meisten dabei zu tun hatten, waren nicht mehr geschwollen oder nass oder hatten auch durch die Ausdehnung nicht gelitten. Sie zeigten nicht die geringste Veränderung, auch nicht der sorgfältigsten Untersuchung, bis auf eine kleine Schlaffheit wegen des warmen Bades. Die Fortdauer jener angenehmen, zusammenziehenden Kraft, die das höchste Vergnügen für die Männer ist, verdanke ich, wie mir scheint, der guten Muskulatur jener meiner Teile, einer Fülle von elastischem Fleische, das jeder Ausdehnung hinlänglich nachgibt und sich doch wieder ganz eng zusammenzieht, das jeden fremden Körper aufnimmt, umarmt und umschließt, wovon allem mich mein forschender Finger belehrte. Wie ich so alles wieder in schönster Ordnung fand, musste ich über meine Befürchtungen lachen. Jetzt war ich durch die Erfahrung überzeugt, dass ich für jeden Mann gemacht sei und über die zweifach erreichte Absicht, Rache und Vergnügen, triumphierend, überließ ich mich nun allem Nachgenuss der Wonne, in der ich geschwelgt hatte. Ich lag, über und über glühend ausgestreckt, vor Ungeduld mich herumwerfend und lechzend nach der Wiederholung jener Freuden, die mir in solchen süßen Übermaß gestern zuteil geworden waren. Meine Sehnsucht ging auch nicht eher von mir, als bis um 10 Uhr morgens, wie ich erwartet hatte, Will, mein artiger süßer Liebling, mit einer Bestellung seines Herrn kam, der sich nach meinem Befinden erkundigen ließ. Ich hatte dafür gesorgt, dass mein Mädchen auf weitläufigen Besorgungen in der City war, und von den Leuten aus dem Hause hatte ich nichts zu befürchten, denn das waren Menschen, die klug genug waren, sich nicht mehr um anderer Leute Dinge zu kümmern, als durchaus nötig war. Ich empfing meinen kleinen Liebsten im Bette und verschloss nach seinem Eintritt mit einem Riegel, den ich an einem Drahte vom Bett aus zog, die Tür. Es fiel mir sofort auf, dass mein Kleiner geputzter war, als ich von seiner Stellung erwarten konnte, eine Begierde zu gefallen, die mir nicht gleichgültig war, weil sie mir bewies, dass ich ihm gefallen hatte. Sein Haar war hübsch frisiert und er hatte saubere Wäsche an. Aber was war das gegen diese blühende Gesundheit des Bauernjungen? Das allein machte ihn zu dem reizendsten Gegenstand für die Begierde einer Frau, und ich würde eine jede für geschmacklos gehalten haben, die da nicht zugegriffen hätte, sich nicht von dem Jungen hätte vögeln lassen, den die Natur für die Gabe höchster Wonne bestimmt zu haben schien. Und weshalb soll ich das Vergnügen verschweigen, das mir dieser liebenswürdige Bursch machte, da ich jeden kunstlosen Blick bemerkte, jede Regung der reinen unverstellten Natur, die seine lebhaften Augen verrieten, ja selbst sein bäuerischer, steifer Anstand ermangelte nicht einer eigentümlichen Grazie. Aber, höre ich Sie sagen, das war doch schließlich ein Mensch von zu niedrigem Stande, als dass er eine so umständliche Beschreibung verdiente. Dem mag so sein, aber wenn ich auch wirklich über ihm gestanden, hob ihn nicht die Fähigkeit, mich in so hohem Grade anzuziehen, zu mir herauf? Mag wer will Künstler nach dem Grad des Vergnügens, das sie einem bereiten, lieben und lohnen, in meinem Alter und mit meinem Geschmack am Vergnügen der Liebe und mit meinem Temperament, gebe ich das größte Verdienst dem Talent, mit dem die Natur einen hübschen Mann versieht. Daneben sind Titel und Würden nur von sehr geringer Bedeutung. Man würde die Körperschönheit nicht so tief schätzen, wenn sie käuflich zu haben wäre. Meine höchst natürliche Philosophie ist nichts als sinnliche Empfindung. Mich regiert der starke Instinkt, meine Lust am rechten Orte zu suchen, und so konnte ich keine Wahl treffen, die meinem Verlangen gemäßer hätte sein können. Herrn Haas, Vorzüge der Geburt, des Vermögens und des Verstandes hielten mich unter einer Art Unterwürfigkeit und Zwang, und das hindert die Liebe. Auch hielt er mich vielleicht nicht für wertvoll genug, diese seine Überlegenheit vor mir zu verbergen, aber dieser Junge war mir gleich und ich ihm, und das ist der Liebe lieber. Wir mögen sagen, was wir wollen, sicher ist, dass wir mit denen am freiesten und angenehmsten leben, die uns am meisten gefallen, ich will nicht einmal sagen, am meisten lieben. Bei diesem Jungen, dessen ganze Liebeskunst in der Handlung selbst bestand, konnte ich ohne Rückhalt und ohne Achtung allen meinen Begierden die Zügel schließen lassen und jede Laune befriedigen, die mich ankam. Mein größtes Vergnügen bestand jetzt darin, allen Mutwilligkeiten und wollüstigen Einfällen eines Neulings nachzugeben, dessen Gefühl für die Liebe noch gar nicht abgestumpft war. Er näherte sich meinem Bette, und während er seine Bestellung herstotterte, konnte ich sein Rotwerden und seine leuchtenden Augen sehen. Meine Lage war auch seinen wollüstigen Wünschen so günstig, als ob er das Spiel vorher bestellt hätte. Ich lächelte und gab ihm meine Hand, die er mit Feuer küsste, wobei er niederkniete, eine Höflichkeit, die ihn nur die Liebe, diese große Lehrmeisterin, gelehrt hatte. Nach ein paar konfusen Reden fragte ich ihn, ob er für die kurze Zeit, die ich ihn bei mir behalten dürfe, zu mir ins Bett kommen wolle. Das hieß, einen vor Hunger sterbenden Menschen fragen, ob er sein Lieblingsgericht essen wolle, das da für ihn aufgestellt sei. Ohne sich weiter zu bedenken, warf er in einem Augenblick alle seine Kleider ab und kam noch tiefer errötend zu mir unter die Bettdecke, die ich aufgehoben hatte, und nun war er das erste Mal im Leben mit einer Frau im Bett. Er begann mit den gewöhnlichen zärtlichen Vorspielen, die vielleicht ebenso lustvoll sind als der Schlussakt des Genusses, zu dem sie die Ungeduld wecken, die das Vergnügen sich selbst zerstören macht. Nachdem wir durch Küssen, Streicheln und durch Befühlen meiner Brüste, die jetzt rund und hart waren, uns langsam der Hauptsache genähert hatten, befühlte er jetzt das an mir, was ich wegen seiner unmäßigen Hitze, die seine Finger mir da erregten, ein kleines Ofenloch nannte. Jetzt nahm mein junger Jäger dreist gemacht durch jede erlaubte Freiheit, die er sich wünschen konnte, mutwillig meine Hand und führte sie zu dem Liebesbaum, der da hart und steil und ungeheuerlich aufragte. Der Umfang dieser Liebesmaschine ließ sich nicht umspannen, und ich begriff nicht, wie nur ein solches Ungeheuer sich in mich hinein verstecken konnte. Meine streichelnden Finger machten das riesenhafte Ding nur noch größer wachsen, und ich fühlte, es sei nun nicht länger zu spaßen. Ich bereitete mich auf den Angriff vor. Ich legte ein Kissen unter mich, damit er besser agieren könne, und führte mit meiner Hand den schrecklichen Schwanz an sein Ziel, das bequem vor ihm lag, denn meine Hüften lagen erhöht und meine Beine waren so weit gespreizt, als es nur ging. Die Hitze, die meinem Liebesort entströmte, ließ ihn fühlen, dass er am Eingang sei, und vorwärts trieb er, und die lustdurstige Schleuse nahm ihn auf. Erst war ein kleines Verweilen, aber alsbald verfolgte er seinen Weg weiter durch die enge Straße und erweiterte sie mit einer Anstrengung, die mir sehr angenehm war. Unser Vergnügen wurde größer, je mehr Berührungspunkte zusammentrafen, und jetzt war er vollständig eingedrungen und eingehüllt, und die enge Einschließung und Umhüllung steigerten unser Vergnügen aufs Höchste. Wir hatten den höchsten Punkt der Lust erreicht, als er seinen Schwanz zurückzog, doch nur, um ihn mir mit noch größerer Gewalt wieder hineinzutreiben. Als hätte ich Furcht, ihn zu verlieren, schlang ich in der Hitze der geilen Wut meine Beine um das feste, elastische Fleisch seiner nackten Lenden. Nun hatte ich ihn auf jede Weise umklammert und hielt ihn fest, als ob sich Körper und Körper ganz vereinigen müssten. Das verursachte eine Pause in der Aktion, einen Aufenthalt im Vergnügen, während der andere Mund unten zwischen meinen Beinen so viel, als er nur konnte, und mit höchstem Geschmack daran den Bissen umschlossen hielt, den er so angenehm geschluckt hatte. Aber die Natur konnte dieses Vergnügen nicht länger aushalten. Die Batterie fing, um zum Ende zu gelangen, mit neuen Kräften an zu spielen, und auch ich blieb dabei nicht untätig, sondern begegnete den Angriffen mit der größten Heftigkeit, der ich fähig war. Und nur zu schnell brachte diese heftige Bewegung, das süße Drängen, dieses wundervolle Hin und Her, den Reiz in mir auf seinen höchsten Grad, so dass ich, als ich mich am Ende fühlte und den teuren Gefährten meiner Wonne nicht hinter mir lassen wollte, all die fördernden Bewegungen und Künste, die mir Erfahrung und Natur eingaben, anwandte, es dahin zu bringen, dass er zugleich mit mir ans Ende käme. Ich machte den engen Lustgürtel um meinen rastlosen Einwohner noch enger, wie mit Hilfe einer geheimen Springfeder, die dem Willen in diesen Teilen gehorcht. Dann brachte ich meine Hand leise an den Vorratsbeutel der köstlichen Süßigkeiten der Natur, der so entzückend an die Röhre aufgehängt ist, aus der wir sie empfangen. Wie ich dahin fühlte und die weichen Kugeln sanft drückte, da tat die magische Berührung sofort ihre Wirkung, beschleunigte die Symptome der süßen Agonie, des hinschmelzenden Augenblicks der Auflösung, in der die Lust in der Lust erstirbt und diese geheimnisvolle Maschine den Kitzel in uns besiegt, da sie uns mit einem heißen Strome überschüttet, dem höchsten Reiz. Nun ergoss sich in reichlichen Strahlen sein Nass in meine weit geöffnete Schleuse, mischte sich da mit meinem und brachte uns in eine Ekstase, die uns atemlos vergehend in Wonne verloren hinstreckte. Eine wollüstige Ermattung fiel auf unsere Glieder, die uns ohne Bewegung eins in den Armen des anderen hielt. Dass diese Entzückungen nicht länger dauern, jetzt wies uns der höchst erreichte Punkt der Lust, die der Genuss noch gar nicht vermindert hatte, auf die kühlen Sorgen des unschönen Lebens. Als ich mich endlich aus dieser Umschlingung losriss, sagte ich meinem süßen Jungen die Gründe, weshalb er mich jetzt verlassen müsste. Er zog nur widerwillig seine Kleider an, wobei er sich öfters mit Küssen und Umarmungen unterbrach, die ich mir auch nicht versagen wollte. Glücklicherweise kam er wieder zu seinem Herrn, bevor dieser ihn vermisste. Beim Abschied zwang ich ihn, er wollte es durchaus nicht nehmen, so viel Geld anzunehmen, als nötig war, eine silberne Uhr zu kaufen, die der Ehrgeiz jedes Bedienten ist. Er nahm das Geld endlich, um an meine Zuneigung eine Erinnerung zu haben, die er sorgfältig aufbewahren wollte. »Soll ich mich vor Ihnen, Madame, entschuldigen?« dass ich alle diese Dinge, die einen so tiefen Eindruck auf mich gemacht haben, so umständlich erzähle? Aber es hat dieses Erlebnis so große Veränderungen in mein Leben gebracht, dass ich es schon der historischen Treue wegen nicht übergehen durfte, ganz abgesehen davon, dass ich dies herrliche Vergnügen an dem Jungen nicht deshalb unterdrücken und undankbar vergessen werde, weil ich es bei einem Menschen von niedrigem Stande bei einem Bedienten fand. Und man trifft es da wirklich oft unverfälschter und größer als bei den falschen und albernen Verfeinerungen, mit denen sich die höheren Stände betrügen und betrügen lassen. Die höheren Stände, mein Gott, es sind unter jenen, die man die große Masse nennt, wenige, die in der wahren Kunst des Lebens unwissender sind als wir und ungeübter, suchen nach Lüsten, die der Natur fremd sind, der Natur, die nichts sonst will, als den Genuss der Schönheit und nicht fragt nach Rang, Geburt, Manier und Sitte.